Erstmal einfach, zunächst mal einfach erklärt den Begriff Staatsräson, der natürlich völlig fatal ist. Den hat in die Welt gesetzt Frau Merkel 2012 in einer Rede vor der Knesset, dem israelischen Parlament. Und viele haben ihn sich zu eigen gemacht, 2013 schon, auch in einer Rede bei uns im Bundestag, Gregor Gysi, damals Fraktionsvorsitzender der Linkspartei. Ich war ein paar Wochen nach dieser Rede bei ihm zu einem Vier-Augen-Gespräch zum anderen Thema, das lasse ich jetzt mal weg. Aber da habe ich zum Anfang gesagt, Herr Gysi, wissen Sie eigentlich, was Staatsräson ist? Hat er gesagt, warum fragen Sie mich? Ich habe gesagt, Sie haben doch hier unsere Staatsräson erklärt für Israel im Bundestag. Er wusste es nicht. Ich habe dann gesagt, der Begriff der Staatsräson hat ursprünglich eine positive Konnotation. Er stammt nämlich aus der Phase der Nationenbildung bei uns in Europa, so sagen wir mal ab dem, ja, 16. Jahrhundert, 15. Jahrhundert. Er meinte eben, dass im Zuge dieser Nationenbildung es klare Regelungen gibt. Es gibt ein Staatsgebiet, es gibt eine Regierung, die dann auch die Verantwortung hat, auch die Schutzverantwortung für die Bürgerinnen und Bürger des eigenen Staates. Auch, dass das staatliche Gewaltmonopol irgendwann geklärt ist, wie das angesiedelt ist mit Polizei und so, dass nicht jeder weiterhin mit einer eigenen Knarre rumlaufen muss, um die Sicherheit zu sorgen. Das alles meinte Staatsräson. Aber im preußischen Obrigkeitsstaat ist das dann pervertiert. Dann war Staatsräson jemand zur Raison ziehen. Ne? Also Befehl, Basta-Politik, von oben angeordnet, keinen Widerspruch mehr dulden, keine kritische Nachfrage. Und ich habe dann zu Gysi gesagt, wenn Sie mit so einer Haltung auch an das Problem Antisemitismus bei uns rangehen oder wenn Sie vor jungen Leuten erklären müssen, warum wir nach wie vor eine besondere Verantwortung haben, auch 80 Jahre nach der Shoah, wenn Sie einfach sagen, ist so, Staatsräson, dann bewirken Sie genau das Gegenteil. Dann werden Sie möglicherweise auch so Verschwörungstheorien befördern, dass die Juden überall die Strippen ziehen und Antisemitismus befördern. Also so viel zum Begriff Staatsräson, aber das weitergehende Problem, was Christa angesprochen hat. Also meine Antwort, Christa, ist folgende. Ich sage, das sollten wir vielleicht auch alle tun. Erstens, wir haben eine besondere Verantwortung, eine doppelte. Und die eine ist für eine auf Dauer gesicherte Existenz des Staates Israels als eine Heimstatt für die Nachkommen der Überlebenden der Shoah. Und die zweite Verantwortung ist jeder Form von Judenfeindlichkeit. Ich bevorzuge diesen Begriff, vor dem Begriff Antisemitismus. Jeder Form von Judenfeindlichkeit, wo immer sie auftritt bei uns, entschieden und laut und deutlich zu begegnen. Und der Streit bei uns geht im Kern um die Frage, wie denn diese besondere Verantwortung wahrzunehmen ist. Und meine Antwort auf diese Frage ist, nichts gefährdet eine auf Dauer unbedrohte und unhinterfragte Existenz des Staates Israels mehr als die Politik der israelischen Regierung mit der Besatzung. Ja, das ist die größte Gefahr, die dauerhaft für Feindschaft auch gegen Israel sorgt und so weiter, haben wir ja nun gerade durchdiskutiert. Und deswegen ist es nicht nur das Recht von Deutschen, was ja manche bestreiten, sondern sogar die Pflicht. Gerade wenn man sich für einen besonders wichtigen, verlässlichen Partner und Freund Israels hält, die israelische Politik auch zu kritisieren, wegen dieser völkerrechtswidrigen Politik. Also so drehe ich das um, ja? Ich glaube, das sollten wir alle tun und dann auch ganz selbstbewusst sagen, präzise Kritik an israelischer Regierungspolitik und nur darum kann es gehen. Schon der Begriff Israelpolitik ist falsch und ist im besten Falle schlampig. Wenn ich Kritik habe an bestimmten Maßnahmen der Ampelkoalition bei uns, dann sage ich ja auch nicht Deutschlandkritik, sondern dann kritisiere ich Herrn Scholz, Herrn Lindner oder bestimmte Maßnahmen dieser Regierung. Und so sollten wir es auch bei uns halten, also nicht Israel-Kritik, weil das hat die Konnotation, als würde man irgendwie dann doch diese Existenz dieses Staates kritisieren. Nein, darum geht es nicht. Es geht um eine scharfe, präzise Kritik an seiner Politik. Und wir haben schon vor dem 7. Oktober immer wieder erlebt, in Hunderten von Fällen, dass das bei uns belegt wird mit dem Verleumdungsvorwurf, das sei nun antisemitisch, anti-israelisch. Das wurde dann durch die BDS-Debatte noch verstärkt und durch den verheerenden BDS-Beschluss des Bundestages vom Mai 19 haben jetzt viele in den Verwaltungs- und Politikebenen unseres Landes ein Instrument an die Hand bekommen, einfach jemandem den BDS-Label auf die Stirn zu drücken. und dann Veranstaltungen und Auftritte zu verbieten, ohne irgendwie das zu beweisen, ganz abgesehen davon, dass das natürlich verfassungswidrig ist. Man muss nicht für BDS sein. Ich sage, habe klar gesagt, ich bin kein Unterstützer. Ich habe eine präzise Kritik, teile allerdings nicht den Pauschalvorwurf, das sei antisemitisch. Man muss nicht für BDS sein, um trotzdem festzustellen, auch wer für BDS ist, ist oder sollte geschützt sein vom Grundgesetz Artikel 3 der Meinungsfreiheit bei uns. Ne? Das ist alles seit dem 7. Oktober noch um Ecken schwieriger geworden. Ich stelle fest, man kann sich eigentlich in der Öffentlichkeit zu diesem Problem nicht äußern, ohne nicht auf jeden Fall falsch verstanden zu werden. Einmal, weil Leute nicht richtig zuhören, weil sie möglicherweise auch aus eigener Betroffenheit im Moment nicht hören können. Aber oder auch man wird ganz bewusst falsch zitiert, falsch verstanden, um dann verleumdet zu werden. Das müssen wir aushalten, Christa. Das ist schwierig. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe seit 2018, wo ich vor der Uni in München eine große Rede gehalten habe, zu dem Thema Israel, Palästina und die Grenzen des Sagbaren. Könnt ihr alle auf YouTube finden. Da habe ich nochmal alles durchdekliniert. Auch die Frage, kann man, soll man, darf man, muss man den Apartheid-Begriff benutzen? Ist das hilfreich? Ich habe die ganze Boykottfrage durchdiskutiert, die infame Behauptung, Aufruf, etwa bestimmte Waren nicht zu kaufen, sei dasselbe wie kauft nicht beim Juden der Nazis und so weiter. Also ich empfehle, dass wer Zeit hat, sich nochmal anzugucken auf YouTube, mit meinem Namen München zu macht Palästina, findet ihr das mit all den Argumenten. Aber wir haben eine große Ängstlichkeit. Gerade auch im Reich der evangelischen Kirche. Es gibt etwa 130 wohl dokumentierte Fälle aus der Zeit vor dem 7. Oktober, wo versucht worden ist, Veranstaltungen zu verhindern, in manchen Fällen erfolgreich, Veranstaltungen abgesagt worden, nur weil irgendjemand kurz vor einer Veranstaltung gesagt hat, das ist aber ein böser Antisemit. Und der anteilig größte Anteil solcher Absagen ist leider im Bereich der evangelischen Kirche. In Gemeinden, Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg, wo die Nakba-Ausstellung nicht gezeigt werden durfte. Und so weiter und so weiter. Zweite Frage, kürzer. Also Manfred, ich fange mal so an. Es hat seit Beginn des Krieges immer wieder auch bei uns in den Medien die Behauptung gegeben, jetzt drohe ein Flächenbrand. Ich muss sagen, ich habe dieser Behauptung oder dieser Angstmache oder wie ich es nennen wahrgenommen habe, zunächst immer widersprochen, weil ich gesagt habe, keiner der Nachbarstaaten hat für ein für mich erkennbares Interesse, hier wirklich in einen heißen Krieg zu geraten. Einen großen. Auch die Hisbollah hat immer nur auf einer unteren Eskalationsstufe Raketen verschossen. Ich will das überhaupt nicht verharmlosen. Die haben eine schlimme Wirkung, das ist nicht der Punkt. Aber von dem, was wir wissen, was sie an Arsenal hat, auch an weiterreichenden Raketen, könnte sie sehr viel mehr. Also auch das war wohl kalkuliert, um nicht in einen Full-fledged War mit der natürlich riesig überlegenen israelischen Streitkräfte zu kommen. Inzwischen sieht die Situation ein bisschen anders aus, weil etwas für mich Unerwartetes ist passiert, das gebe ich ganz offen zu, dass für die Hutis im Jemen, die ja nun, seit sie aufgetaucht sind, eigentlich nur ein Interesse hatten, einen Bezugspunkt, und das war die Situation im Jemen selber, das war die Auseinandersetzung mit dem sunnitischen Saudi-Arabien zum Teil, dass die nun ganz offen aus Solidarität mit den Palästinensern ihre Angriffe auf Frachtschiffe im Roten Meer fahren. Und das, und auch durch die Gegenschläge jetzt auch die militärischen der amerikanischen und britischen Streitkräfte und natürlich durch die Schläge gegen vermeintliche oder tatsächliche iranische Stellungen im Irak und in Syrien droht, ist die Gefahr einer Eskalation in der Fläche sehr viel größer geworden. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, sowohl Teheran wie Washington wollen nicht den Full-out War. Ja? Aber irgendwann ist man möglicherweise an einem Punkt, dass man das nicht mehr kontrolliert. Ja? Und wie gesagt, so eine nicht nur für mich überraschende Entwicklung, dass die Hutus in diesem Maße einsteigen und offensichtlich mit sehr viel Material ja auch weitermachen, trotz der verheerenden Bombardements der Amerikaner und der Briten, ne, wenn man sich anguckt, was da alles getroffen, zerstört wurde, deutet Also verschärft zumindest das Risiko, dass das außer Kontrolle gerät. Es gibt einen, jetzt will ich noch einen dazufügen. Ich habe heute mit jemandem geredet, auch über das Thema, der gesagt hat, ja, die Oslo-Konferenz, die Nahostkonferenz von Madrid, Dezember oder November 91, das war ja noch ein Versuch, wirklich dieses Problem zu internationalisieren und die UNO zu beteiligen. Es war eine Konferenz, zu der die UNO, die USA und die damalige noch existierende Sowjetunion eingeladen haben. Und danach ist das aber eigentlich eher wieder unter die Domäne der amerikanischen Politik geraten, ne? Spätestens mit Oslo. Und jetzt die Hoffnung, jetzt das doch wieder zu internationalisieren, dass die EU eine stärkere Rolle spielt und die UNO und so weiter. Und auch China, hat der Mensch gesagt. Und da habe ich gesagt, es könnte sein, dass China, der Exportweltmeister, dessen Exporte zu über 80% auf dem Seeweg auf die Zielmärkte geraten, China am allerstärksten betroffen wird von den Gefährdungen der Frachtschiffe durch die Houthis. Nicht unbedingt, weil chinesische Schiffe direkt getroffen und zerstört werden, aber sie müssen ja alle diesen sehr teuren und zeitraubenden Umweg fahren. Und dass China deswegen aus diesem Grund der Betroffenheit ein politisches Interesse entwickeln könnte, sich konstruktiv in eine politische Lösung auch des Grundkonfliktes endlich einzuschalten, was bisher nie der Fall war. Ob Russland angesichts des Krieges mit der Ukraine dafür ein Interesse hat, Kapazitäten frei hat, weiß ich nicht, aber es wäre natürlich auch wünschenswert, wenn Russland hier mitwirken würde.
Danke. Jetzt ist Jochen Grötter dran. Christa hat sich nochmal gemeldet, aber vielleicht nehmen wir dann erst noch den Thomas Hagenhofer als zweiten. Und Christa, es sei denn, du hast eine ausdrückliche Frage, Nachfrage, aber erstmal wäre Jochen dran und dann würde ich den Thomas bitten und dann vielleicht nochmal Christa nochmal mit einer Nachfrage. Bitte, Jochen, du bist dran.
Dankeschön. Ich habe eine Frage zur Bewertung des 7. Oktober. Und zwar, haben Sie den 7. Oktober als ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet? Damit wir uns nicht falsch verstehen, das ist furchtbar, was da passiert ist. Also das, aber für mich, oder ich habe das auch verschiedentlich gehört in Verlautbarungen, dass es sich hierbei um einen Terroranschlag gehandelt hat. Und das hätte ich gerne erläutert, warum das als Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet wird.
Ja.
Vielen Dank.
Thomas, vielleicht noch deine Frage auch noch, dass
Meine Frage zielt so ein bisschen darauf hin, dass ich nicht so ganz optimistisch bin, dass man das Ganze noch einhegen kann, weil worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ja, dass wir noch das andere Problem haben, dass das Atomabkommen mit dem Iran quasi nicht mehr da ist. Das heißt, meine düstere Prognose ist eigentlich, dass wir da nicht rauskommen und dass sobald sich abzeichnet, dass wir, dass der Iran in die Nähe einer Nuklearwaffe kommt, der Krieg sich ausweitet durch einen entsprechenden Schlag Israels. Das wird ja gar nicht, also von uns nicht zu verhindern sein, von der internationalen Staatengemeinschaft wahrscheinlich nicht zu verhindern sein. Und ich sehe überhaupt keine Chance, dass dieser Vertrag nochmal in dieser Konstellation, wie es im Moment ist, nochmal in irgendeiner Art und Weise dieses Bestreben einhegen kann.
Darf ich eine direkte Rückfrage an Thomas stellen? Siehst du denn im Moment oder auch aktuell seit dem 7. Oktober verstärkte Anzeichen oder Indizien dafür, dass Iran tatsächlich darauf zusteuert?
Aus meiner Sicht ist das eine logische Konsequenz aus dem, was da im Moment passiert. Aber
Okay.
das Beispiel Nordkorea ist, glaube ich, allen im Kopf.
Ist ein bisschen anders gelagert. Aber vielleicht noch die Frage an dich, Christa. Willst du nochmal nachschieben mit deinen Fragen oder hast du ein ganz anderes Thema? Vielleicht nochmal hefte das noch an.
Du musst dein Mikro anmachen, Christa. Dich hört man sonst nicht.
Genau, sorry. Christa, bitte den unten das Mikro stummschalten beenden. So, jetzt.
Ja, es ist eine Frage nochmal, dass wir doch alle eigentlich Verteidigung aller Menschenrechte für alle Religionen betreiben sollten. Und dass das vielleicht ein Weg ist, dass uns allen bewusst wird, was da läuft.
Also ich gehe rückwärts, Christa, ich stimme dir völlig zu, aber wir sollten nicht den Fehler machen, dass das ein Religionskonflikt sei. Das ist ja ein Label, was auch etwa auf die innerjugoslawischen Zerfallskriege der Jahre 91 bis 95 gerne von außen draufgedrückt wurde. Ich halte es für falsch. Dass Religion instrumentalisiert wird von der einen oder der anderen oder von allen Seiten, um andere Interessen, handfeste, ökonomische, geostrategische, politische Verteilungsinteressen zu kaschieren. Das ist ohne Frage so. Aber im Kern ist auch das kein Religionskrieg. Ich kann nochmal daran erinnern, die PLO ist seit ihrer Gründung eine säkulare Organisation gewesen, wo es viele Christen, Christinnen gab, auch Muslime, auch Atheisten, also nicht religiöse Menschen. Und es ist ein Konflikt um Territorium. Geschichtlich aufgeladen, da hast du recht, und zumindest auf der jüdischen Seite zum Teil auch religiös geschichtlich aufgeladen, wenn sie denn reklamieren, der Herrgott hat uns dieses Land als unser Land versprochen. Insofern hat es da eine religiöse Aufladung, aber es ist im Kern kein Religionskonflikt. Und ich würde mir natürlich wünschen, wenn sich die Vertreter der verschiedenen Regionen, die auch in Jerusalem alle da sind oder in Bethlehem, diejenigen wären, die so viel Einfluss hätten, dann auch auf die politischen Akteure, um diesen Krieg zu beenden. Das sehe ich nur leider nicht. Und wenn die drei sich treffen, der Patriarch und der Rabbi und der evangelische und orthodoxe Vertreter, und meinetwegen sich alle einig sind und sagen, wir haben keine Probleme miteinander, ist das gut und schön. Aber ob sie den Einfluss auf die politische Ebene haben, das sehe ich nicht so. Wir haben natürlich eine Radikalisierung, vor allem bei den Siedlern, was nicht zu verwechseln ist mit den Nationalreligionen. Da gibt es natürlich Überlappungen, aber die Siedler sind keine religiöse Kategorie. Also diejenigen, die jetzt immer massiver auch die Palästinenser im Westjordan bedrängen. So viel mal dazu. Jetzt gehe ich rückwärts. Also Thomas, ich hab die Sorge ja schon natürlich seit Trump unseligerweise das Atomabkommen aufgekündigt hat und damit natürlich auch Hardliner in Teheran gestärkt hat, wahrscheinlich auch die letzte Wahl zugunsten des jetzigen Präsidenten mit beeinflusst hat. Was mir noch mehr Sorgen macht, dass es gab ja bis zum Beginn des Ukraine-Krieges ein Konsens zwischen den fünf Großmächten, also USA, China, Russland, Frankreich, Großbritannien, bei allen Konflikten, allen Konkurrenzen, die sie haben. Und der Konsens war tatsächlich, nicht zuzulassen, dass Iran eine tatsächlich eine atomare Waffenentwicklung erfolgreich betreibt. Ja, deswegen ist ja auch dieses von dir zitierte Abkommen überhaupt zustande gekommen, weil die fünf da an einem Strick gezogen haben, und zwar am selben Ende des Stricks. Und angesichts der Kooperation Irans jetzt im Ukraine-Krieg mit Russland, zum Teil vorher auch schon in Syrien, ist zunehmend mein Eindruck, dass diese Fünferfront eben bröckelt, weil Russland da zunehmend rausfällt. Ich sage nicht, dass Putin will, dass Teheran nun Atomwaffen entwickelt, das kann ich nicht beweisen, aber dass Russland zumindest nicht mehr gemeinsam mit den anderen auch die notwendigen Einflüsse ausübt, auf die iranische Regierung, solche Pläne zu unterlassen, so weit würde ich schon gehen, ne? Also man kann natürlich sagen, dass vieles, was die iranische Regierung oder dieses Ayatollah-Regime, wie immer man es nennen will, macht und sagt, irrational ist. Aber die sind auch sehr rational, wenn es um das eigene Überleben geht. Und sie wissen sehr genau, dass die Entwicklung einer Atombombe, wenn das wirklich beweisbar der Fall ist, das wahrscheinlich herbeiführt, was Thomas skizziert hat, nämlich militärische Angriffe Israels und dann nicht alleine Israels, sondern Israels im Verbund mindestens mit den USA und wahrscheinlich auch mit einigen der sunnitischen islamischen Golfstaaten mit Saudi-Arabien an der Spitze. Und dann hätte Iran keine Chance, ja, in einem solchen offenen Krieg. Das wissen die sehr genau und deswegen bin ich noch nicht so sicher, ob sie wirklich die Sache so weit vorantreiben, dass man sagt, jetzt ist es eine halbe Stunde vor Mitternacht und danach haben sie einsatzfähige Atomwaffen. Ich hoffe, ich täusche mich nicht, aber das ist im Moment noch meine Einschätzung. Jetzt komme ich zu Jochen Knöters Frage. Terroranschlag oder Verbrechen gegen die Menschheit und so weiter. Ich will darauf hinweisen, der Begriff des Terrorismus ist bis heute nicht definiert worden. Weder wissenschaftlich und auch nicht völkerrechtlich und schon gar nicht im internationalen Konsens. Das ist ein Grunddilemma. Es gibt seit 20 Jahren den Entwurf für eine Antiterrorismus-Konvention der UNO. Der ist zu 90% fertig, aber auf der ersten Seite ist ein leerer weißer Kasten. Da müsste die Definition von Terrorismus rein. Du kannst ja keine Konvention zur Bekämpfung von irgendetwas verabschieden, ohne dass du das genau identifizierst. Und es gibt drei Streitpunkte, das wird euch nicht überraschen, in der Generalversammlung. Erstens, Sigis Terrorist ist mein Freiheitskämpfer. Thomas ist Freiheitskämpfer, ist Christas Terroristin. Also der Konsens darüber, wer denn bitteschön auch in den Konflikten, sagen wir mal, nur der letzten 80 Jahre seit Ende des Kalten Krieges, des Zweiten Weltkriegs, legitimer Freiheitskämpfer war und wer Terrorist, das geht ziemlich kunterbunt auch durch die politischen Fronten. Großbritannien und die USA, die spätestens seit der Koalition gegen Hitler, also 1943, die engsten Verbündeten sind in ganz vielen Fragen, haben sich nie einigen können, ob die irisch-republikanische Armee in Nordirland Freiheitskämpfer oder Terroristen sind. Selbst innerhalb des heutigen Machtapparates in Washington, also Weißes Haus, Außenministerium, Pentagon, Nationaler Sicherheitsrat, gibt es hier keinen klaren Konsens. Das ist der eine Streitpunkt. Der zweite Streitpunkt ist, wenn man Terrorismus definiert, definiert man ihn dann nur als eine Tat von Einzelpersonen oder maximal von nichtstaatlichen Gruppen, von Netzwerken, wie das bei Al-Qaida immer hieß, oder gibt es auch sowas wie Staatsterrorismus? Und es gibt mindestens, ich sag mal, 25, 30 UNO-Mitgliedstaaten, die sagen, ja, es gibt und gab Staatsterrorismus, wir waren davon auch Opfer und deswegen muss das in die Definition. Also viele Mitglieder der heutigen südafrikanischen Regierung und des ANC, also der früheren Befreiungsbewegung African National Congress, als die im Exil saßen zu Apartheid-Zeiten, in Lusaka, in Sambia, aber auch in London oder in Amsterdam, hat das Apartheid-Regime ihnen Briefbomben geschickt, um sie zu töten. Das war eine Form von Staatsterrorismus. Und der dritte Streitpunkt berührt nun genau unser Thema heute. Das ist die Frage, ob gewalttätiger Widerstand gegen eine völkerrechtswidrige Besatzung, ob das legitim ist, also wenn sie sich richtet nicht gegen Zivilisten, sondern meinetwegen gegen Soldaten und Polizisten, oder ist das Terrorismus? Und das betrifft natürlich aktuell die Situation im Westjordanland. Es betraf 8 Jahre lang die Situation der völkerrechtswidrigen Besatzung Iraks durch die USA nach dem 2003er Krieg. So, und jetzt kommt mein Punkt. Ich benutze das Wort Terrorismus deswegen nicht. Und ich habe einen sehr verdienten, langjährigen, berühmten Kollegen, John Simpson bei der BBC, der so ziemlich in allen Konflikten und Kriegs Regionen dieser Welt in den letzten 50 Jahren gewesen ist. Der hat vor 3 Wochen einen großen Aufsatz geschrieben, kann man sehen finden auf der Seite der BBC, in dem er nochmal daran erinnert hat und begründet hat, dass die BBC niemals in der Geschichte den Begriff Terrorismus benutzt hat. Selbst als die Nazis Bomben auf Coventry und andere Zivilstädte geschossen haben im Zweiten Weltkrieg, hat die BBC den Begriff des Terrorismus sich nicht zu eigen gemacht. Und er sagt, weil es eben ein willkürlicher Begriff ist. Und in der Regel wird er ja als Herrschaftsbegriff eingesetzt von Herrschenden gegenüber nichtstaatlichen Gruppen. Und das ist willkürlich. Um dann eben Gegenreaktion zu legitimieren. Also in Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001, der wird der Krieg gegen Terrorismus ausgerufen, mit all seinen Implikationen und der ausdrücklichen Erklärung des damaligen amerikanischen Präsidenten Bush. Jetzt gelten bestimmte Regeln nicht mehr, darunter bestimmte Völkerrechtsregeln, die er dann ja auch in diesem Krieg en masse außer Kraft gesetzt hat. Und John Simpson plädiert in seinem Aufsatz dafür, doch bitte bei den völkerrechtlich definierten Kategorien zu bleiben. Dazu gehören eben Verbrechen gegen die Menschheit, Kriegsverbrechen, Völkermord und Angriffskrieg. Das sind die vier heute sogenannten Kernverbrechen, die von dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal über die Nazi-Verbrecher erstmals definiert wurden und entsprechend dann auch Menschen verurteilt wurden. Und das sind auch die vier Kernverbrechen, für die der Internationale Strafgerichtshof, der seit 1998 existiert, zuständig ist. Deswegen bleibe ich bei diesen Kategorien und benutze den Terrorismusbegriff nicht. Entschuldigung für die ausführliche Erklärung, aber ja. Und gut. Also ganz ursprünglich, wenn wir in die Anfänge des Begriffes gehen, war es Staatsterrorismus. Es war in der Zeit, dem Beginn ja der Französischen Revolution 1792, die ja nicht nur ein Jahr gedauert hat, sondern die sich über ein Jahrzehnt hingezogen hat, Regime de Terreur, also das Regime des Terrors. Das waren die Jakobiner, die, als sie an der Macht waren, all diejenigen, die mit den Ergebnissen der Revolution irgendwie unzufrieden waren, niedergemacht haben. In dieser Phase sind über 40.000 Franzosen dahingemetzelt worden, ne? Das war Staatsterrorismus ursprünglich. Da kommt der Begriff her.
Danke. Jetzt gibt es eine Wortmeldung von K. Rau. Bitte, Herr oder K.
Ja.
A.
Hallo, ja, Katja Rau,
Hallo.
mein Name. Vielen
Katja
Dank
Rau.
für den Vortrag. Ich habe noch mal eine Frage zu möglichen Vermittlerrollen. Also zum einen sind ja die USA recht aktiv, wobei ich nicht so ganz überblicke, wie hoch eigentlich der Einfluss auf Israel derzeit ist. Und zum anderen auch Saudi-Arabien. Wie schätzen Sie das ein? Und gibt es vielleicht von der arabischen Welt noch weitere Staaten, die eine Vermittlerrolle übernehmen könnten?
Oh, Frau Rau, soll ich direkt oder gibt es noch andere erstmal noch?
Sonst niemand, du kannst
Also
antworten.
es ist, ich finde das eine, es ist ein weites Feld, um mit einem berühmten brandenburgischen Dichter zu reden. Fontane hat das immer gesagt, wenn er hier durch die Landschaft marschiert ist, durchs Brandenburgische. Also man könnte jetzt natürlich die ganze Geschichte der Interessenlage der USA an Israel und in der gesamten Region mal durchhecheln und in aller Kürze, natürlich war diese Region, die wir als Nahe und Mittlerer Osten bezeichnen, nach dem Zweiten Weltkrieg deswegen von so Bedeutung, weil hier nun mal die Länder mit den größten bekannten Ölvorräten lagen und immer noch liegen. Saudi-Arabien an der Spitze, dann Irak, dann Iran, dann die Golfstaaten, die anderen kleinen. Und das war eben für viele Jahrzehnte nicht nur für die USA, sondern für den gesamthaften Westen das Hauptinteresse, möglichst preiswert und möglichst auch sicher dieses Öl zu bekommen. Das erklärt zum einen die starke, auch militärische Präsenz in der USA in dieser Region. Der Faktor Israel zu schützen kommt natürlich dazu, aber auch Israel als einziger verlässlicher, ich sag mal, Verbündeter in dieser Region. Dieses strategische Interesse der USA hat in den letzten Jahren tendenziell abgenommen, weil das Interesse der USA an ausländischem Öl ist zurückgegangen, seit die nun selber mit ihrer Fracking-Industrie zunehmend nicht nur selbstversorgend sind, sondern sogar als Exporteur auftreten, jetzt auch zu uns vor dem Hintergrund der nicht mehr vorhandenen Vorräte aus Russland und so weiter. Ist alles bekannt. Also ich behaupte, das strategische Interesse und damit auch Interesse einer Aufrechterhaltung militärischer Präsenz der USA aus Eigeninteresse in dieser Region ist tendenziell zurückgegangen. Das Interesse, das bleibt, ist zu verhindern, dass China mit erheblichem Einfluss dort einen Fuß setzt. Und das ist mit ein Grund auch, warum die USA sich dort nicht mehr schon zurückgezogen haben. Und als die chinesische Regierung im letzten Frühjahr zwischen den beiden verfeindeten Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran dieses Abkommen vermittelt haben, eine Annäherung, da haben in Washington ziemlich die Alarmglocken geklingelt. So, das ist so ein bisschen zur Interessenslage. Macht das die USA zu einem ehrlichen Makler? Ich sehe es nicht. Jedenfalls, was machen sie? Biden sagt zwar mehr deutlicher als vielleicht vorher, ihr müsst jetzt hier Zwei-Staaten-Lösung und so weiter, holt sich dann immer eine Klatsche von Netanyahu. Aber die Hardware, die natürlich zählt, ist die massive militärische Unterstützung, die die israelischen Streitkräfte im Moment aus den USA bekommen für diese Kriegsführung und übrigens auch aus Deutschland inzwischen. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Das ist das, was wirklich zählt, auch für die Seite Netanyahu und nicht unbedingt die vorsichtige Kritik, die aus Washington kommt. Was sich aber verändert in den USA, stärker als je zuvor, wenn ich das richtig wahrnehme, ist die innenpolitische Debatte zu diesem Konfliktfeld. In der jüdischen Community in den USA ist es schon lange so, dass die mehrheitlich nicht mehr die israelische Regierungspolitik unterstützt und deswegen auch zu weiten Teilen der US-amerikanischen Außenpolitik kritisch eingestellt ist. Das Problem ist nur, dass die Unterstützer, die Lobby, die nach wie vor die israelische Regierungspolitik unterstützt, gut organisiert ist und sehr viel Geld hat. Das ist so, das ist kein antisemitisches Vorurteil. Also das American Israeli Political Action Committee, das amerikanisch-israelische politische Aktionskomitee, AIPAC abgekürzt, ist nachweislich eine der erfolgreichsten, politisch und auch finanziell erfolgreichsten Lobbyorganisationen in Washington, wenn man mal von so Schwergewichten wie Rüstungsindustrie oder Pharmaindustrie oder den großen Internetfirmen absieht. Und die haben bisher es immer noch geschafft, quer parteiübergreifend genug Kandidatinnen sowohl für Abgeordnetenhaus und Senat, aber auch für das Weiße Haus so rechtzeitig zu beeinflussen. Auch dadurch, dass sie ihnen die Wahlkämpfe finanziert haben und in eine Abhängigkeit gebracht haben. Das hat die bisherige Nahostpolitik der USA auch sehr stark bestimmt. Das ist zunehmend am Kippen. Also es gibt auch im Kongress zunehmend kritische Stimmen bei den Demokraten. Aber was noch mehr zählt, wenn Biden diese Wahl gewinnen will im November, braucht er unter anderem die palästinensisch-arabische Community in den USA. Das ist eine sichere Bank gewesen für die Demokraten in den letzten Wahlen der letzten 40 Jahre. Wenn die auch nur nicht zur Wahl gehen, die werden nicht Herrn Trump oder wer immer der republikanische oder die republikanische Kandidatin werden wird wählen, die werden wegbleiben. Und die fehlen dann beiden. Also da, aus diesem Grund wird sich möglicherweise auch das Verhalten der USA in den nächsten Wochen, Monaten noch ein bisschen, ich sag mal, positiv verändern. Die anderen Vermittler, also ich sage das immer mit großer Zurückhaltung, also Saudi-Arabien ist ja nun aus vieler Hinsicht ein sehr, sehr problematisches Land. Ja? Es ist die reaktionärste, unterdrückerischste, frauenverächtlichste Version des Islam, die dort offiziell gelehrt wird und gilt, also die Wahhabiten, und die nach wie vor versuchen, ihre Interpretation und Praxis des Islam auch in der Region auf andere Länder auszuweiten, aber auch weltweit bis zu uns, wenn Sie nach Bosnien gucken oder auch in die Türkei. Ne? Abgesehen von den schweren Menschenrechtsverbrechen und so weiter und so weiter. Saudi-Arabien hat ein politisch-strategisches Interesse. Das ist einmal von der Abhängigkeit vom Öl loszukommen, weil sie natürlich auch nicht dumm sind und wissen, das wird nicht ewig so weitergehen, dass wir durch die Ölverkäufe diesen Reichtum haben. Und zweitens, und auch aus diesem Grunde mit Israel eine enge Beziehung einzugehen, das ist auf saudischer Seite vor allem das Interesse an israelischer Technologie, an Know-how, also an wirtschaftlicher Kooperation. Und wir standen ja in den Wochen vor dem 7. Oktober, ich sage nicht kurz davor, aber die Anzeichen dafür, dass auch Saudi-Arabien eines dieser sogenannten Abrahamsabkommen abschließt, wie es Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko und Sudan in den letzten Jahren gemacht haben und damit aus der gemeinsamen Front der Arabischen Liga ausgebrochen sind, die ja bis dato die Haltung hatte, eine Normalisierung der Beziehung zu Israel gibt es erst dann, wenn die Palästinenser ihren eigenen Staat bekommen haben. Diese Front ist zerstört, das ist ein großer strategischer Erfolg der israelischen Regierung mit Unterstützung der Trump-Regierung gewesen. Und die Absicht war, Saudi-Arabien nun das größte Gewicht in der Region, vom Iran jetzt mal abgesehen, hier mit ins Boot zu holen. Das wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Möglicherweise, meine Spekulation, bestimmte das auch wesentlich den Zeitpunkt für die Hamas-Aktion. weil sie wissen konnten, mit unserem, was wir da tun und was die erwartbare israelische Regierung sein wird, danach kann sich das saudische Regime nicht mehr leisten, mit Israel jetzt ein solches Abkommen abzuschließen, weil das auch innenpolitisch in Saudi-Arabien zu unpopulär wäre. Also deswegen ist Saudi-Arabien für mich ein fragwürdiger Vermittler. Bei Katar gilt das auch. Bei Katar wird gesagt, sie seien deswegen wichtiger Vermittler, weil sie auf der einen Seite jetzt eben doch formal normalisierte Beziehungen auch zu Israel haben. Auf der anderen Seite sind sie, ich habe es vorhin schon mal gesagt, der größte finanzielle Unterstützung für die Hamas. Ja? Also ich hätte es lieber gesehen, wenn sich Staaten von außerhalb der Region, die nicht mit derartigen Interessen involviert sind, auch nicht so fragwürdige Regime haben, hier als Vermittler engagieren täten. Aber das ist vielleicht eine Illusion.
Danke, Andreas. Ich schaue in die Runde und es gibt jetzt eine Frage noch von Jörg Pinterowitsch, die wäre dran. Und dann ist noch die Frage, ich wollte Annika, die im Raum ist, auch fragen, ob sie noch was sagen will zu, was morgen in der Region los ist. Aber nur als Vorwarnung. Also jetzt ist Jörg dran und dann bildet sich noch eine Wortmeldung von Friederike Zumach, die auch präsent ist und die vielleicht auch noch was fragen will an ihren Bruder. Jetzt ist Jörg dran, bitte, oder Jörg. Herr Pinterowitsch, Sie sind dran, Sie haben das Wort.
Ich sehe den gar nicht bei mir.
Ich sehe den, der ist ist mir auch bekannt, wer das ist, aber der hat seine Hand erhoben, aber ist jetzt nicht präsent, um was zu sagen. Vielleicht dann Friederike. Friederike, du musst das Stummschalten deines Mikrofons aufheben, dann kannst du das Wort ergreifen. Der Stummbutton ist ganz links unten in der Ecke unten links, wenn dass das Problem ist.
Mensch, Frau Zumach.
Ich kann ja die Werbepause benutzen.
Ja.
Nutze die Werbepause und teile mit euch eine weitere Ankündigung einer Veranstaltung, zu der wir euch sehr gerne einladen, aber auch Zoom online und ihr müsstet euch selbst nochmal anmelden. Das Netzwerk am Turm will seine Reihe Israel und Palästina Perspektiven weiterführen. Und wir machen am Mittwoch, dem 21. Februar, einen Zoom mit Echlas El-Asse, die live aus Bethlehem mit uns diskutiert und berichtet zur Lage im Westjordanland, zur Lage der Menschen unter israelischer Besatzung. Echlas war zweimal in Bad Kreuznach und hat hier auch vorgetragen und ist einigen bekannt. Und sie ist zu dieser Veranstaltung sehr, sehr gerne bereit. Ihr könnt das euch runterladen und wenn euch das interessiert, auch gerne anmelden. Dann schicken wir euch einen weiteren Zoom-Link zu.
Ja, und wenn wir schon in der Werbepause sind, ich bin morgen Abend bei euch in der Region live im schönen Meisenheim. Das ist ja nicht so weit weg, wie ich von Sigi erfahren habe, in der alten Synagoge.
Genau.
Auch zu diesem Thema.
Und was jetzt spannend ist, also das ist eine Fahrradentfernung von Bad Kreuznach, aber wir wussten nichts voneinander. Also weder wusste Andreas, dass Meisenheim hier ein Vorort von, sage ich mal nicht Vorort, also
Oh,
doch
das wird die freuen, wenn ich das morgen sage. Vor Ort von Bad Kreuznach.
sind sehr autonom, aber sie sind Teil des Landkreises. Und wir haben erst gestern aus der Zeitung erfahren, dass du morgen da bist. Das Thema wird so ähnlich sein, aber wer nochmal das Ganze mitkriegen will, ist gerne eingeladen, live in die alte Synagoge zu kommen.
Ja,
Ja.
oder noch Leute kennt, die da sind und vielleicht Interesse haben.
So, jetzt hat sich Jörg
Ja.
und
Ja.
Friederike seid immer noch auf der Rednerinnenliste, aber wenn das nicht der Fall ist, hat sich Waltraud gemeldet. Waltraud, du kriegst das hin. Dein Mikrofon zu öffnen, Stummschaltung aufzuheben. So, bitte.
Ja, hallo. Ich weiß nicht, ob ihr schon was besprochen habt, was mit den entführten Menschen ist, Andreas. Was passiert mit denen? Da ist im Moment ja gar keine Bewegung drin. Gibt es da überhaupt noch Hoffnung, dass die mal frei
Also,
sind?
es finden ja nun seit über 2 Wochen Verhandlungen statt, meistens in Kairo und immer wieder in den Nachrichten mit der Andeutung, man habe sich im Grunde geeinigt auf einen Entwurf und dann heißt es aber wieder auch heute Nachmittag, weder die israelische Regierung noch die Hamas hätten endgültig zugestimmt. Und das ist eine Vereinbarung aus 3 Kernpunkten. Das eine ist eine längere Waffenruhe als die eine, die wir Anfang, wann war das? Anfang Dezember, da hatten diese Woche. Also es geht bis zu 3 oder 4 Wochen, in deren Verlauf erstens eine Zahl X von Geiseln freikommen soll. Ich glaube, 38 ist die Zahl. In erster Linie, wenn es dann wohl Frauen und Kinder, soweit die noch sind, eine Zahl Y palästinensischer Gefangener. Da scheint der Streit noch drum zu gehen. Ich habe heute die Zahl 200 gelesen, also etwa das Fünffache, was eine größere Ratio wäre, also zahlenmäßig, als bei dem Austausch in der einen Woche Waffenruhe. Und dritter Teil ist eine Zahl X, die ich jetzt nicht im Kopf habe, von LKWs mit humanitären Überlebensgütern, die in den Gazastreifen dürfen. Woran es hapert, erklärt einem, außer dass das heißt, es heißt, weder Hamas und Hamas heißt jetzt seit 3 Tagen, wir prüfen das. Israelische Regierung weiß man nicht, warum sie noch nicht zugestimmt haben. Es gibt innenpolitisch zunehmend Druck in Israel auf die Regierung Netanyahu, der Befreiung der Geiseln nun die allerhöchste Priorität zu geben und deswegen eben auch den Krieg zumindest für lange Zeit zu unterbrechen. Der Druck wird immer größer von der einen Seite, vor allem von den Angehörigen der Geiseln, aber es gibt auch den Gegendruck. Gerade heute, einer der Minister, die ganz klar gesagt haben, kommt überhaupt nicht in Frage, dass wir jetzt wieder eine nennenswerte Zahl von palästinensischen Gefangenen, Mördern, Terroristen, wie er sie nennt, freilässt. Und das geht auf gar keinen Fall. Also da gibt es Druck von beiden Seiten, glaube ich, und eine zunehmende kontroverse Debatte in Israel. Wir wissen nicht gesichert, wie viel von den, glaube ich, noch 132 Menschen, die in Geiselhaft sind, tatsächlich noch leben. Da wird zwar eine Zahl veröffentlicht, dass etwa 38 der Gesamtsumme, also 250 oder 252, nicht mehr leben. Aber das wissen wir alles nicht genau. Aber sicher ist, glaube ich, je länger die Situation anhält, ist die Gefahr, dass immer mehr von den Geiseln, das aus welchem Grund auch immer, nicht überleben, immer größer. Ne? Sei es, dass sie tatsächlich umgebracht werden von der Hamas, sei es, dass sie auch Opfer werden israelischen Beschusses, was auch immer.
Ja, danke. Alles hoffnungslos noch, ja.
Ja, ich kann es nur so beschreiben, wie es ist oder wie ich es wahrnehme. Ich wäre froh, ich könnte optimistischeres sagen. Ne?
Ja. Gut, danke, ja.
Gut, die anderen wollen wohl nicht mehr und können auch nicht mehr. Die haben beide ihre Mikros abgeschaltet, sowohl der Jörg Pinterowitsch wie die Frau Zuma, Friederike. Von
Pass auf,
daher.
deine Schwester hat dir zugewinkt, weil sie wahrscheinlich gegangen ist, aber Jörg schreibt eine Frage. Meine Frage ist, ist etwas, und wenn ja, was ist von dem Verfahren vor dem IGH zu erwarten?
Gut,
Also,
dazu sage ich dann vielleicht noch was, das habe ich ja vorhin angekündigt. Also IGH ist der Internationale Gerichtshof, der, wie gesagt, für zwischenstaatliche Konflikte zuständig ist, nicht im Unterschied zum Internationalen Strafgerichtshof für einzelne Personen, sei es militärisch oder politisch verantwortlich. Das ist der Unterschied. Und deswegen auch seine Zuständigkeit für Völkermord, wenn er denn passiert oder wenn er denn droht. Also ich habe gesagt, er wird entscheiden müssen, ob Völkermord vorliegt. Die Hoffnung war ja, er würde in einem ersten Verfahren, da ging es ja um einen Eilantrag mit der Absicht, die israelische Regierung anzuweisen, dass sie zunächst mal die Kriegshandlungen stoppt, damit eben nicht noch mehr Leute umkommen. Das ist nicht geschehen. Da gibt es eine gewisse Enttäuschung. Aber eine Stufe davor haben die Richter schon klar gesagt, es drohe ein Völkermord und Israel müsse alles dafür tun, dass es nicht dazu kommt. Das ist schon eine sehr klare Weisung gewesen. Nur die israelische Regierung schert sich einen feuchten Kehricht darum, um es mal deutlich zu sagen. Die Bundesregierung war sich nicht zu schade, gegen dieses Verfahren zu sein, also auch alles im Vorfeld dafür zu tun, dass es nicht zustande kommt, sich als sogenannter befreundeter Staat des Gerichtshofes auch dagegen gewandt hat, dass dieses Verfahren verhandelt wird. Ich habe vorhin gesagt, ich bin mir selber unsicher, was es denn bringt, weil die Kategorie Völkermord ist natürlich diejenige, wo die beweisnotwendig Anforderungen die allerhöchste sind, weil nach dem Wortlaut der Völkermordkonvention von 1948 musst du eben Absicht beweisen. Absicht beweisen, eine Bevölkerung oder ein in ganz oder zu teilen, die eben ethnisch oder sonst wo definiert ist, umzubringen oder zumindest in ihren Lebensmöglichkeiten so zu beschränken, dass sie dann irgendwann nicht mehr da sind. Jetzt gibt es natürlich eine ganze Reihe von Aussagen führender israelischer Politiker, angefangen vom Präsidenten, aber auch Mitglieder der Koalitionsregierung, die sehr eindeutig sind, ne? Mit Bezug, wie sie die Palästinenser titulieren und so weiter und so weiter. Die Frage, die diskutiert wird von den Richterinnen now, kann man den Staat Israel auf diese Äußerungen von Einzelnen wirklich behaften? Das ist eine juristische Frage. Es gibt eben nicht viele, es gibt eben nur bisher nur einige wenige Vorerfahrungen. Es gibt den Antrag Bosniens im Rahmen des jugoslawischen Zerfallskrieges damals Serbien verklagt wegen Völkermord. Dem hat der Gerichtshof damals nicht stattgegeben, weil man gesagt hat, da sind zwar sogenannte ethnische Säuberungen in großem Ausmaß stattgefunden, ne, mehrere hunderttausend Menschen vertrieben worden, vor allem Muslime. Das sei aber noch nicht beweisbar, dass das in der Absicht geschehen sei, diese Volksgruppe nun auszulöschen. Das kann man sophistisch finden, diese Argumentation. Es gibt dann Juristen, die sagen, das Problem, die Schieflage sei, und das kommt auf die Frage von Jochen Schnöder zurück, die Schieflage sei, dass vor dem Internationalen Gerichtshof nur Staaten gegeneinander klagen können. Und die Taten von nichtstaatlichen Organisationen, also in dem Fall der Hamas, nicht irgendwie vorkommen können. Und die Schieflage sei ja nun, dass das, was Israel tue, in Reaktion eben auf diese Anschläge oder diese Kriegsverbrechen der Hamas geschehen. Und eigentlich müsste man das auch mit berücksichtigen. Ja? Also man könne nicht so tun, so ist die Argumentation auch von Kai Ambos, dem renommierten Völkerrechtler in Göttingen. Das sei eine gewisse Problematik. Man könne jetzt nicht so tun, als würde jetzt hier nur Israel problematisch handeln und völlig auszublenden, warum sie denn so handeln. Also ich beschreibe das nur, ich mache mir nichts davon zu eigen. Es gibt Völkerrechtler, die sagen, da wird nicht mehr passieren und in einigen Jahren, wenn die Entscheidung in der Hauptsache fällt, wird das Gericht nicht feststellen, dass es Völkermord war. Und andere sagen, es gibt gute Chancen dafür, dass das passiert. Aber es wird mit Sicherheit noch eine Weile dauern. Ob es in der Zwischenzeit, wenn die Dinge im Gazastreifen noch schlimmer werden, als wir es jetzt schon sind, dann nochmal ein Zusammentreten des Gerichtshofes gibt, um eben festzustellen, unsere erste Mahnung an die israelische Seite ist nicht gehört worden, jetzt ist es schlimmer geworden, jetzt setzen wir einen drauf und verordnen eine 5-wöchige Waffenruhe. Das hätten sie ja tun können, das war ja die Hoffnung. Das ist auch nicht völlig ausgeschlossen. Ja, so viel mal.
Gut, jetzt ist noch eine kleine Bitte von mir, Annika Weinsheimer. Vielleicht sagst du noch mal was zu der Veranstaltung morgen, weil du bist ja quasi als Vorstandsmitglied von dem Synagogenverein auch Gastgeberin und hier auch Initiatorin der Veranstaltung heute Abend. Vielleicht hast du das letzte Wort und dann ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Andreas. Ich sage mal für alle Freundinnen und Freunde, die Andreas sowohl online als auch präsent erleben, das Netzwerk am Turm gibt sich große Mühe, dass wir dich auch nochmal in diesem Jahr nach Bad Kreuznach einladen. Wir gucken mal, was sich so tut. Danke für die Veranstaltung heute Abend, gerade weil das Thema Israel und Palästina vielleicht politisch das komplizierteste auf dieser Erde ist, ist es wirklich sehr, sehr gut gewesen, wie du uns durch dieses Thema geleitet hast. Es gibt die vom Netzwerk am Turm am Thema friedenspolitische Diskurse dran. Wir machen auch weiter an dem Thema Israel und Palästina. Wie können wir den Frieden fördern? Wie können wir die Verständigung und auch die Verständigung hier führen? Wir werden dazu auch Veranstaltungen machen mit Projekten, die gegen Islamismus und gegen anti-islamische Tendenzen in der Gesellschaft auch vorgehen und laden dazu zu gegebener Zeit ein. Danke und
Danke
allen
auch.
einen fröhlichen Abend und dir eine gute Reise morgen. Seid behütet
Danke.
und bis ein andermal.
Danke
Tschüss.
sehr. Schönen Abend. Tschüss.